Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Heute laden wir zur letzten Podcast-Folge im Jahr 2022 ein. In wenigen Tagen werden wir schon Weihnachten feiern und deshalb möchten wir unsere kleine Tradition fortsetzen und schauen auf das weihnachtliche Brauchtum in unserer Region. Wir, das sind wie immer Beatrix Stark, mir gegenüber, und mein Name ist Beate Tischer.
Und wir wissen ja gar nicht, welche Traditionen Sie zu Hause leben, führen und sich erhalten und was sich da vielleicht verändert. Hier bei uns in Leipzig und in Sachsen sieht man eines ganz, ganz häufig, und zwar die Herrenmuttersterne überall.
Ja, und genau um die soll es heute nämlich auch gehen. Warum heißt dieser Stern eigentlich Herrenmutterstern? Wo kommt er her und hat er eine Geschichte?
Und klar hat er eine Geschichte. Ich für meinen Teil liebe Geschichten. Und damit würde ich alle Zuhörenden gern einladen, es sich bequem zu machen für die heutige Folge, vielleicht mit einem Gläschen Glühwein und Punsch oder einem Stück Stollen. Und wir freuen uns heute sehr auf unseren Gast, und zwar Professor Dr. Gisela Mettele.
Hallo. Ja. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Total gerne. Schön, dass Sie die Zeit haben für uns, vor allem in dieser aufregenden Zeit, dazu später. Sie sind uns gerade aus Jena zugeschaltet. Und zunächst möchte ich Sie gern kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Und die ausführliche Vita ist immer auf der Homepage zu finden. Das ist so eine aufregende Biografie. Und wir haben vor dem Podcast schon so ein bisschen ins Plaudern gekommen. Und da gibt es so viele Fragen in meinem Kopf. Doch heute geht es um Herrenhut. Und um den Stern zu verstehen, haben wir schon gesagt, da werden wir noch hinkommen. Wir möchten aber zuvor nach der Herrenhuter Brüdergemeine fragen, denn das ist wichtig, um auch den Stern zu verstehen. Sie sind Historikerin und haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, dazu habilitiert. Und das heißt, das ist eine lange Forschungsphase. Das ist viel Zeit, die mit dem Thema, viel Lebenszeit verbracht wurde. Und da möchte ich Sie gern einladen, ganz allgemein uns mit auf die Reise zu nehmen. Was sollte man über diese Brüdergemeine wissen?
Ja, die Brüdergemeine hat auch ein ganz mobiles, aufregendes Leben und eine mobile Geschichte. Das ist eine Gruppe, die entstanden ist aus Personen, die aus dem Mährischen in die Oberlausitz gekommen sind in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts, weil sie eben in Mähren verfolgt waren aus Glaubensgründen, waren Protestanten und haben sich dann in der Oberlausitz auf dem Gut des Grafen Zinzendorf niedergelassen ab 1722, und dieses Gut hieß Herrenhut dieser Ort hat dann den Namen Herrenhut bekommen. Und 1727 hat sich dann aus diesen Menschen, die da aus Mähren gekommen sind, aber diese Gruppe hat auch Leute angezogen aus allen Regionen Europas, die dann auch in diesen kleinen Ort Herrenhut gekommen sind. Und aus dieser doch ganz unterschiedlichen Gruppe hat sich dann 1727 dann die Herrenhuter Brüdergemeine geformt, unter der Leitung des Grafen Zinzendorf.
Das heißt, der Graf Zinzendorf, der ja schon dort war, war dann Mitglied. Und wie kann ich mir denn die strukturelle Organisation in der Brüdergemeine vorstellen?
Ja, die strukturelle Organisation ist auch spannend. Gerade Sie haben ja gesagt, ich mache Geschlechtergeschichte. Und das hat mich von Anfang an der Brüdergemeine fasziniert, weil sie eben so aufgebaut ist, dass die ledigen Männer und die ledigen Frauen ganz unabhängig voneinander gewohnt haben in eigenen Häusern. Am Anfang haben sogar auch die verheirateten Partner nicht um immer zusammen gewohnt. Die Witwen und Witwer wohnen dann wieder in eigenen Häusern jeweils. Und das hat eben dann auch zur Folge gehabt, dass die Frauen in der Brüdergemeine eben auch Aufgaben übernehmen mussten in ihren eigenen Häusern, die eben ja in einem anders strukturierten Gesellschaft dann auch Männer übernommen haben und auch umgedreht. Also auch die jungen Männer mussten in ihren Häusern dann kochen und putzen und alles machen, genauso wie die Frauen in ihren Schwesternhäusern dann auch kleine Handwerksbetriebe auch hatten. Also die Seifensiederei und Kerzen, also das Kerzenziehen, also das, also auch da waren die Frauen auch für die Ökonomie zuständig, und das fand ich sehr spannend. Und auch vor dem Hintergrund, die Brüdergemeine gehört ja zu dem Umkreis des Pietismus. Das ist eine Erneuerungsbewegung innerhalb des Protestantismus, der sich so seit dem Ende des 17. Jahrhunderts formiert hat und sich eben durch eine besondere Fokus auf die Laienfrömmigkeit auszeichnet. Und das bedeutet eben auch eine Ermächtigung von Frauen. Ja? Also dass eben nicht mehr den Institutionen der Kirche praktisch, dass die Heilsverwaltung übergeben war, sondern jeder und jede den unmittelbaren Draht zu Gott hatte. Und das hat eben Frauen auch ermächtigt, in religiösen Kontexten sich zu äußern und zu reden. Und was mich auch noch sehr interessiert hat, war, dass in der Tradition der Brüdergemeine jedes Mitglied gehalten ist, den eigenen Lebenslauf zu schreiben, um eben über den eigenen Weg in der Gemeinde dann auch Rechenschaft abzulegen. Und das hat ein Fundus an Quellen. Zehntausende dieser Lebensläufe sind überliefert und eben auch darunter tausende Lebensläufe von Frauen und eben auch von Frauen und von Männern, die normalerweise gar nie etwas Schriftliches hinterlassen hätten und auch nicht ihren Lebenslauf so niedergeschrieben hätten.
Die Brüdergemeine gibt es ja noch bis heute. Sie ist noch existent. In der Vorbereitung habe ich gedacht, das ist so ein bisschen was Exotisches. Die hat ja doch einiges, was besonders ist. Und vielleicht sollte man auch noch mal jetzt an dieser Stelle sagen, es gibt ungefähr 1 Million Gläubige, die sich zur Brüdergemeine dazu zählen. In Deutschland sind es gar nicht so ganz viele.
Oh. Bitte? Genau,
ja. Ja. Aber in Afrika, also da sind es wirklich sehr, sehr viele. Und ich glaube, Gisela Mettele, das ist daher gekommen, weil die Brüdergemeine sehr stark missioniert hat. Mit welchem Ziel hat sie das getan?
Das Ziel, also genau, die Missionierung ist in die Geschichte der Brüder und die Ziele der Brüdergemeine eingeschrieben und haben eben auch dazu geführt, dass es so eine mobile Gemeinschaft auch war, die ihre Mitglieder über Land und über See in die entferntesten Ecken der Welt geschickt hat, nach Nord- und Südamerika. Sie haben es schon gesagt, Südafrika war ein Schwerpunkt, später auch Australien. Die Karibik ist auch heute noch mitgliederstark, auch der Indische Ozean, Trankebar ist eine Mission, die mehr mit Halle auch verbunden wird, aber in diesem Gebiet hat dann auch die Brüdergemeine missioniert. Und Sie hatten ja gefragt, was der Missionierung zugrunde lag, war die Vorstellung, dass eben das Evangelium in alle Ecken der Welt getragen werden soll, um eben die Heilsgeschichte zu erfüllen. Also man kann es nur, das ist natürlich die Perspektive der Brüdergemeine. Es ging jetzt also nicht so sehr darum, Mitglieder zu rekrutieren. Das war gar nicht so der Ausgangspunkt, sondern der Ausgangspunkt war eben die Botschaft des Evangeliums in die Welt zu tragen. Und auch in der heilsgeschichtlichen Vorstellung der Brüdergemeine war am Anfang auch damit verbunden, dass eben dadurch auch praktisch die Erfüllung des göttlichen Heilsplans auch mit forciert und vorangetrieben werden kann.
Wie habe ich mir denn das dann praktisch vorzustellen? Waren das junge Ehepaare oder waren das ledige Männer, ausschließlich Männer, oder waren es Männer und Frauen, die da in die Welt rausgeschickt wurden? Und sind die weggefahren und hatten das Gefühl, irgendwann kommen sie wieder zurück in ihre alte Heimat?
Na, das hatten sie gar nicht, weil das Heimatgefühl, das ist bei der Brüdergemeinde ein anderes. Also das ist wirklich sehr auf die Gruppe bezogen. Und soweit man das aus den Quellen lesen kann, ist es wirklich diese Verbindung, diese globale Verbindung, die für sie wesentlicher war, also die Verwurzelung an einem Ort. Ja? Also Herrnhut, das bleibt so ein spiritueller Bezugspunkt, auch ein Ort, an dem man natürlich immer wieder zurückkehrt. Aber so das Feld der Brüdergemeinde ist tatsächlich die Welt. Und sie werden auch nicht ausgeschickt, um sich irgendwo niederzulassen, ja? Sondern in der Regel werden die dann auch immer weiter geschickt, also nach 10 Jahren, ja. Gerade um sich eben nicht zu verwurzeln an einem Ort, sondern immer bereit zu sein, auch wieder woanders hinzugehen. Und wir haben tatsächlich auch Frauen, also in der Regel werden sie als Paare weggeschickt, weil auch in der Mission diese Geschlechtertrennung wirksam sein sollte. Und Zinzendorf hatte auch die feste Überzeugung, dass Frauen anders, also eine andere auch spirituelle, religiöse Betreuung brauchen als Männer. Und deshalb musste natürlich auch immer eine Missionsehefrau dabei sein. Und ja, und diese Partner wurden auch nicht auf der Basis der eigenen Zuneigung und Hingezogenheit ausgewählt, sondern auf der Basis eines Losentscheides.
Also ich bekam dann einen Ehepartner zugelost.
Sozusagen, ja.
Oha.
Hatte in der Brüdergemeinde zwar viele Vorbereitungen, das Los ist in der Brüdergemeinde ein Mittel im 18., teils auch noch im 19. Jahrhundert, in dem sollte sich praktisch der Wille Christi praktisch zeigen. Und Zinzendorf war der Meinung zu sagen, naja, als Menschen, wir irren und wirren und es ist dann besser, wenn wir das dem Christus überlassen, Gott, also Christus ist die zentrale Figur, nicht eben in der Dreifaltigkeit Gott, sondern der Bezugspunkt ist Christus oder der Heilige Geist vor allen Dingen. Und darin und in dem Los sollte sich halt der Wille, der göttliche Wille letztlich ausdrücken.
Mhm. Ja. Aber es entstanden dann schon in den anderen Kontinenten oder Ländern wieder eigene Gemeinden der Brüdergemeine. Genau. Ja. Und Sie haben gesagt, die Heimat für diese Menschen ist eigentlich die Gemeinde, Herrnhut, genau. Also Herrnhut im weitesten genau. Sinne. Ja. Und wie haben die untereinander dann Kontakt gehalten oder wie haben die das gemacht?
Ja, das ist genau das, was mich interessiert hat. Die Brüdergemeine, das waren Meister der Kommunikation. Die haben es schon im 18. Jahrhundert geschafft, ein System auszuklügeln, mit dem sie Nachrichten aus der Brüdergemeine, die für die ganze Gruppe wichtig sind, in einem Vervielfältigungssystem über verschiedene Schreiberkollegien monatlich die Gemeinnachrichten in die ganze Welt geschickt haben. Und das hat natürlich geklappt im 18. Jahrhundert nicht so gut wie heute das Internet, aber da gibt es Zeitverschiebungen, da gibt es auf der Überfahrt über den Atlantik werden Schiffe gekapert und die Nachrichten sind verloren oder kommen dann erst ein Jahr später an. Das ist alles nicht so perfekt, aber das System, mit dem Information zirkuliert, das ist schon sehr ausgeklügelt und es werden auch Berichte, also diese Gemeinnachrichten, die dann von Herrnhut in die Welt geschickt werden, die basieren aus den Berichten, die aus allen diesen Gemeinorten, die in aller Welt errichtet werden und Missionsstationen, die eben errichtet werden, die mussten regelmäßig Rechenschaft abgeben über ihre Tätigkeit und haben eben auch in sehr regelmäßigen Abständen Nachrichten, Diarien, also Tagebücher, Briefe an die Zentrale sozusagen in Herrnhut zurückgeschickt. Dort wurden die gesammelt und archiviert und es gab dann eine kleine Redaktion, die dann geschaut hat, wie man aus diesen ganzen Nachrichten, die aus aller Welt kamen, dann eben die Gemeinnachrichten macht, die dann wieder in alle Welt verschickt wurden, sodass alle immer auch auf dem Laufenden waren, was in anderen Gemeinorten passiert, auch wenn die auf ganz anderen Kontinenten lagen.
Das heißt, es gab auch gar keine Hierarchie oder gab es die doch?
Oh doch, oh doch, hierarchieren. Also wenn zu Lebzeiten Zinzendorfs war ganz klar, Zinzendorf ist der Führer und das, auf den auch alles bezogen war. Und der hatte dann eine Gruppe um sich, das war die Pilgergemeine. Das ist so eine Gruppe von 60, 70 Personen, männlich und weiblich, die mit ihm gereist sind. Weil auch Zinzendorf, der war nicht die wenigsten Jahre seines Lebens wirklich in Herrnhut, sondern der ist mit dieser Brüder, also mit dieser Pilgergemeinschaft, ist er auch durch die Welt gereist. Also er hatte in London eine Zeit lang war das Hauptquartier gewesen, hat dort mit seiner Pilgergemeinde gelebt. Dann ist er in die Karibik gereist mit seiner Pilgergemeinde nach Nordamerika und in andere Orte. Also das ist auch ein wichtiges Mittel, mit dem die Brüdergemeinde ihren Zusammenhalt auch herstellt, ist auch dieses Reisen von führenden Mitgliedern, die eben auch zur Kontrolle mit sogenannten Visitationen dann auch ausgesandt werden, um zu schauen, ob noch alles in guter Ordnung ist in den einzelnen Gemeinorten. Und nach Zinzendorfs Tod entwickelt sich so eine Unitätsältestenkonferenz, heißt das, in der eben ja auch dann die Führenden der Gruppe in Herrnhut dann tatsächlich auch und Bertelsdorf auch sitzen. Und diese Struktur, die wird dann repliziert auch an allen Orten. Ja, also es gibt dann immer so eine kleine Unitäts- oder dann auch Ältestenkonferenz in den einzelnen Orten. Also Hierarchien sind schon da. Und mit dem Tod Zinzendorfs wird die Brüdergemeinde auch männlicher. Also die Frauen, die zu Lebzeiten Zinzendorfs noch auch in den Gremien, die es ansatzweise auch schon da gab, noch sehr gut vertreten waren, die werden dann nach dem Tod Zinzendorfs auch so langsam zurückgedrängt aus diesen führenden Organisationen, sind aber immer auch noch präsent.
Vielleicht können wir genau dort ansetzen, nämlich bei der Rolle der Frau. Wie hat sich das dann weiter verändert und wie kann ich mir das heute vorstellen?
Naja, heute, das ist ein langer Weg. Ich bin auch selbst kein Mitglied, deshalb habe ich da auch keine wirklichen Einblick. Heute ist die Brüdergemeine, würde ich sagen, sie ist eine Freikirche innerhalb des Protestantismus und ist recht ja, bürgerlich, würde ich sagen, jetzt organisiert, ja, und hat aber immer noch, hält an ihren Traditionen fest oder versucht sie auch wiederzubeleben, etwa des Lebenslaufschreibens. Und es gibt eben auch, das weiß ich von Herrnhut, dann regelmäßige Gruppen, wo sich die Schwestern treffen, um untereinander auch sich auszutauschen, auch das Lebenslaufschreiben als eben weibliche Mitglieder auch zu üben und auch andere Rituale wieder auch zu pflegen. Das ist heute aber, also es gibt keine Geschlechtertrennung in diesem Sinne mehr. Im 19. Jahrhundert ist dieses Leben der Schwestern in einem eigenen Haus, wenn sie eben ledig oder verwitwet waren, noch durchaus üblich. Und auch das ist ja, wenn Sie nach der Hierarchie fragen, die gibt es, aber in ihren Schwesternhäusern haben die Frauen weiterhin das Sagen. Also es gibt dann auch eine Vorsteherin oder auch eine Älteste. Die Vorsteherin ist dann immer für die weltlichen Dinge zuständig und die Älteste der Schwestern ist dann für die geistlichen, die spirituellen Dinge zuständig. Also da hatten auch über den Tod von Zinzendorf hinaus die Schwestern immer noch auch ihre eigenen Strukturen, in denen sie doch auch ihre Stimme erheben konnten, innerhalb des Hauses, aber auch über das eigene Schwesternhaus hinaus.
Sie haben jetzt vom Lebenslaufschreiben ein paar Mal erzählt. Was ist da dran so besonders?
Ja, nein, für mich war das natürlich der Ausgangspunkt, dass damit eine Quellenbasis geschaffen ist, die wirklich einzigartig ist. Das ist natürlich nicht so, dass sie da das Innerste zum Äußersten kehren. Also das ist natürlich, die wissen, diese Lebensläufe waren auch nicht für den Privatgebrauch nur, sondern die wurden öffentlich verlesen. Also das wurde bei der Beerdigung derjenigen am Grab verlesen, ist aus eigenhändigen Notizen. Und wenn eben nicht genug eigenhändige Notizen da waren, haben dann auch noch die Angehörigen oder Freunde dann das auch noch ergänzt um eigene Beobachtungen aus dem Leben. Und das ist natürlich, prägt dann aber schon, auch wenn man von, sagt, die eigenen Formulierungen sind natürlich schon davon geprägt, dass man weiß, das hören auch die anderen. Ja? Und natürlich auch durch diese öffentliche Zirkulation wird dann ja auch so eine Geschichte öffentlich, an der sich dann auch andere orientieren. Ja? Also es wird ja dadurch auch so ein Vokabular entwickelt, wie man über sich redet, wie man über seine eigenen Gefühle redet, weil darum ging es. Man sollte in diesen Lebensläufen ja immer auch seinen eigenen Weg, seinen eigenen spirituellen, religiösen Weg dokumentieren, seine Glaubensentwicklung dokumentieren, aber auch im Äußeren so diese Entwicklung. Ich hatte ja gesagt, es geht immer um diese Arbeit an dem göttlichen Heilsplan. Und die Auffassung war, dass sich dieser göttliche Heilsplan in jedem Leben zeigt. Er zeigt sich nicht nur in den großen Ereignissen, sondern auch in den kleinen Ereignissen. Und in jedes Leben kann praktisch zeugen von dem göttlichen Heilsplan und wie er sich entwickelt. Und deshalb war es so wichtig, das auch aufzuschreiben. Mhm. Aber eben durch diese Praxis des öffentlichen Lesens entwickelt sich dann auch so eine bestimmte Konventionen, wie man über das eigene Leben auch schreibt. Und diese Lebensläufe zirkulierten eben auch mit den Gemeinnachrichten. Das ist dann nicht nur, dass die am Grab verlesen wurden für die, die eben am Grab standen, sondern die kamen dann eben auch in diesen globalen Zirkulationsfluss und wurden dann auch in den anderen Gemeinorten gelesen. Und auch das ist ja ein ganz wichtiges Mittel, damit die Gemeinde auch so ihre Identität als Gemeinde über die Kontinente erhält, wenn man dann auch die Nachricht bekommt, dass wer eben auch verstorben ist, den man vielleicht in der früheren Phase dann auch selbst gekannt hat.
Die Zeit verfliegt total schnell. Wir müssen jetzt unbedingt auf den Herrnhuter Weihnachtsstern noch kommen. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Und Herrnhut habe ich irgendwo gelesen, dass dieser Begriff ist entstanden, unter dem Hut des Herrn zu sein. Ist das richtig?
Da gibt es verschiedene Interpretationen dazu. Und manchmal sind solche Geschichten natürlich auch, wenn ich das als Historikerin quellenkritisch angucke, dann auch so ein bisschen fromme Geschichten. Mhm. Da gibt es, es kann ja auch ganz profan, die Hut des Herrn, also der Herr im profanen Sinn, Zinzendorf, der eben der Besitzer dieses Ortes war. Und, das, also da gibt es, ich will auch nicht sagen, daher kommt's, aber das ist ein Begriff, den kann man ausdeuten und auch verschiedene Interpretationsansätze sind da möglich.
Und der Weihnachtsstern?
Der Weihnachtsstern, der ist natürlich heute das, womit die meisten die Brüdergemeinde neben den Losungen, die es auch noch gibt, in Verbindung bringen. Den haben erstmal auch die Mähren aus Mähren mitgebracht. Das ist schon auch ein Brauchtum, das eben aus Mähren mitgekommen ist und das dann auch eben in den Familien weiter gepflegt wurde. Und die Brüdergemeinde waren aber auch gute Geschäftsleute. Das muss man schon auch sagen, weil es ja auch immer darum ging, diese Missionstätigkeit, diese Reisetätigkeiten, die mussten ja auch irgendwie finanziert werden. Und sie hatten auch in ihren Reihen als Mitglieder Menschen, die in ihrer früheren Existenz, bevor sie zur Brüdergemeinde kamen, dann auch durchaus erfolgreiche Kaufleute waren und diese Fähigkeiten dann auch in der Brüdergemeinde umgesetzt haben. Und Abraham Dörninger war der größte Ökonom oder der größte Wirtschaftsmensch in der Brüdergemeinde, der dann auch den globalen Handel organisiert hat, aber der eben heute auch oder dann im 19. Jahrhundert auch diese Sterne dann auch vermarktet hat.
Und heute haben wir ja in diesem Ort eine große Manufaktur, ne?
Genau, ja.
Und dort werden die Sterne weiterhin hergestellt. Es gibt sie in unterschiedlichen Farben.
Ja.
Spielt das noch eine bestimmte Rolle?
Die Farb, als Symbolik die Farben? Mhm. Also es gibt in der Brüdergemeinde eine Farbsymbolik, dass sie an der Kleidung festzumachen ist. Die blauen Bändchen sind für die verheirateten Frauen zum Beispiel. Aber das hat sich nicht auf die Sterne übertragen. Dass sie heute bunt sind, Das ist eher auch eine Mode des 20. Jahrhunderts, die ja heute in ganz viele Richtungen geht. Am Anfang der weiße Stern ist der übliche Stern, der traditionelle Stern. Dann kam eben dieser rote Stern und in den letzten Jahren, aber das ist, soweit ich das überblicke, jetzt eine Entwicklung der letzten 10 Jahre, dass dann auch Limone und Violett und Grün und als Farben kommen, die auch die Sterne für den Sommer geeignet machen sollen. Also das scheint mir dann eher dann eine Entwicklung jetzt, die eher von ökonomischen Erwägungen, die ja ganz legitim sind, gar für ein Unternehmen, geleitet zu sein, als von jetzt nochmal einem symbolischen Hintergrund. Den glaube ich nicht, dass der dahinter steckt.
Und der Stern wird eigentlich traditionell zum ersten Advent aufgehängt.
Ja.
Und er ist eigentlich ursprünglich mal entwickelt worden, stimmt diese Geschichte, von einem Mathematiklehrer, der seinen Schülern da irgendwas in Mathematik beibringen wollte.
Ich kenne diese Geschichte auch, kann aber nicht die jetzt verifizieren, was der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte ist. Also das ist eben, ja, diese Gruppen entwickeln so ihre eigenen Narrative dann auch, die dann, und nicht nur eben solche Gemeinschaften, sondern das ist auch in Familien und in anderen Kreisen so, dass sich dann solche Narrative entwickeln, die dann auch weitergetragen werden. Aber das ist jetzt etwas, was ich auch nicht untersucht habe.
Da merkt man einfach, dass Sie Historikerin sind und dass wir uns natürlich auch gerne mit Legenden beschäftigen. Und man greift die natürlich auch einfach gerne auf. Es klingt so schön, man hat sie so gerne und sie werden immer weitergegeben. Aber man sollte eigentlich vorsichtig sein, ist so ein bisschen Ihre Richtung.
Ja, aber das ist eigentlich, bezieht sich gar nicht auf die Brüdergemeinde, sondern das ist, glaube ich, wenn wir historisch arbeiten, immer das, was wir im Hinterkopf behalten sollten, dass es uns nicht darum geht, als HistorikerInnen geht es uns nicht darum, tolle Narrative vorzulegen, die dann jeden irgendwie fesseln, sondern bei uns geht es ja eher darum, dass wir auch auf Lücken aufmerksam machen, auf eine fehlende Überlieferung, auf auch vielleicht widersprüchliche Überlieferungen, die eben gerade nicht vorschnell mit solchen griffigen Narrativen gefüllt werden sollen. Aber natürlich haben diese Geschichten ihr eigenes Recht. Gell? Also das ist jetzt ja nicht so, dass ich sage, das sollte man gar nicht dem sollte man nicht folgen oder das sollte, hat kein Recht zu existieren. Ja. Ich denke, das gehört zu dieser ganzen Traditionspflege dann eben auch dazu.
Ganz zum Schluss fragen wir immer noch ein bisschen was Persönliches. Mhm. Da möchte ich Sie gerne fragen, haben Sie selbst auch einen Herrenhuter Stern?
Ja, ich bin ganz stolz auf meinen Herrenhuter Stern. Ich habe sogar einen weißen, also ich mag die weißen am liebsten. Einen großen Stern, den ich den auch zum ersten Advent vor unserer Haustür gehängt habe und der mich wirklich sehr, sehr erfreut. Und dann habe ich noch 2-3 kleine Papiersterne in Weiß, die ich seit Jahren hüte, weil die Papiersterne ja wirklich auch ganz empfindlich sind. Aber ich finde, die geben wirklich das schönste Licht. Also das sind meine Favoriten, aber die müssen dann immer, dann die hängen in der Küche an den Fenstern und die müssen dann nach Weihnachten immer gut wieder in die kleinen Kästchen gestaut werden.
Ja. Liebe Gisela Mettele, es war wunderschön, mit Ihnen zu plaudern. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wir verabschieden Sie jetzt und wie jeder Gesprächsgast bekommen Sie von uns als Dankeschön und als Erinnerung eine Tasse. Das ist eine Tasse der Volkshochschule, da steht drauf, Vielfalt zusammen genießen.
Ach, schön.
Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
Ja, gerne war ich bei Ihnen und wünsche Ihnen auch noch eine schöne Adventszeit und ein gutes Weihnachtsfest. Und ich weiß nicht, haben Sie auch einen Herrenhuter Stern?
Ja, wir haben einen ganz alten, der ist schon über 50 Jahre alt.
Toll.
Der muss echt gepflegt werden und repariert, aber sind wir auch sehr stolz drauf.
Ach toll.
Dies war unsere Podcast-Folge Herrenhuter Weihnachtsstern oder auch Herrenhuter Brüdergemeine. Wir waren mit Professorin Gisela Mettele von der Universität Jena verbunden.
Wir hoffen, Sie möchten noch mal bei den Shownotes nachschauen. Das sind da die Begleitinformationen. Da werden wir auch noch manches verlinken. Sie finden das alles auf bürgerrechtakademie.de. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und auch auf Ihre Fragen.
Und fürs Zuhören bedanken sich wie immer Beate Tischer und Beatrix Stark. Und zu unserem Team gehören außerdem hinter den Kulissen die Nadine Rangosch an der Technik sowie Iris Deetsch, Eva Riemer und Gesine Oltmanns. Und wie immer, bleiben Sie neugierig.
Mensch, das ist ein total toller Lehrstuhl, den die Gisela Mettele hat. Geschlechtergeschichte. Aber du hast so ein bisschen mitgekriegt, Bea, da geht es ganz schön turbulent zu, ne?
Ja. Und ja, ganz schön turbulent. Das ist also, wir waren vorher ja mit ihr im Gespräch. Sie ist ja gerade erst aus einer Vorlesung gekommen, die ja auch recht heikel war, weil dieser Lehrstuhl abgeschafft werden soll. Wird.
Ja, am 12. Juli 2022 haben die Mitglieder des Fakultätsrates der Philosophischen Fakultät in Jena, der Universität Jena, mit einem 10-7 Votum die Nicht-Neubesetzung des Lehrstuhls für Geschlechtergeschichte beschlossen. Mittlerweile gibt es eine Petition. Mhm. Wir verlinken für Sie auch die Petition. Und wenn Sie mögen, unterschreiben Sie einfach dort, weil das wäre einfach total schade, wenn so ein fantastischer Lehrstuhl nicht wieder besetzt wird.